Und Käse ist hochspannend.
Warum Käse?
Erstens bin ich immer affin zu Käse. In all diesen Regionen. Also Bretagne hat auch guten Käse. Aber Frankreich, müssen wir gar nicht darüber diskutieren, sowieso ein Käseland. Die Schweiz auch. Ja, wir müssen uns überhaupt nicht verstecken. Also ich war immer ausgesetzt gewesen, mit Käse.
Irgendetwas mit viel Käse erzählen, für das ist nicht nur der Alex Frey zuständig, sondern auch wir vom Zweikampf. Schön haben wir eingeschaltet. Ja, Gutzi, schön bist du zurück. Was für ein Intro und was für einen schönen Gast ich da wieder mal im Studio habe.
Ein Gast. Ja, im eigenen Podcast der Gast ist immer schön. Hey, ich bin sehr glücklich, wieder mal da zu sein. Irgendwie, ich habe jetzt so immer ein bisschen Distanz zugelassen, was du da fabriziert hast in den letzten paar Wochen. Und ich habe Freude, um wieder selber da können am Mikrofon stehen und irgendetwas erzählen.
Sehr stark. Schön. Weißt du eigentlich auch so viel über Käse wie Alex Frey?
Ich glaube nicht. Ich bin nicht so der Käse-Experte irgendwie. Aber ich würde sagen, ich bin so Käse. Was heißt das so geil?
Ja. Mit einem schönen Basler Dialekt.
Ja. Nein, da bin ich weniger Experte. Du?
Nein, auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ja, meine Käse ist ja schon etwas Geiles grundsätzlich. Aber ich habe es noch interessant gefunden, weil es ist jetzt im Artikel. Und er ist irgendwie Käse-Sommelier oder so. Und er hat irgendwie mit dieser Diplomarbeit oder irgendwie zu dem Lehrgang ist er irgendwie eingeladen worden, weil er sich irgendwie mal, weil er irgendwo mal seine Leidenschaft so Käse bekundet hat. Und ja, jetzt hat er irgendwie können starten, nachdem er irgendwie da verfrüht beim FC Aarau ja, den Wettlanden gerührt hat. Oder? Das war im letzten März gewesen. Ja, also irgendwie in meinen Vorstellungen habe ich jetzt das Gefühl, der hat da, vielleicht hat er einfach keine Lust mehr gehabt, beim FC Aarau Trainer zu sein, weil er sich lieber mit Käse beschäftigt hat.
Ja, meinst du? Vielleicht.
Ja,
also ist doch schön, dass er da eine andere Leidenschaft gefunden hat. Und ich bin froh, ist er jetzt Käser geworden und nicht wie der Rapper, wenn dich da magst erinnern, was er mal einmal verbrochen hat. Das
sehr stark, sehr stark.
Von dort her. Bin ich glücklich, dass er Käse macht. Ist wahrscheinlich besser als seine Musik.
Mhm. Meine Mutter hat damals gesagt, machst nichts Dümmeres, oder?
Ja, da kann man nichts anderes sagen. Deine Mutter völlig recht.
Sehr geil. Aber es geht heute nicht nur um Käse, sondern es geht ja auch ein bisschen um den Gutzi und sein Reisli hier in Südamerika.
Ja, schön. Einfach eine Folge, die um mich geht. Ich weiss noch nicht, ob das genau so das Ziel sein soll.
Nein, okay. Aber ich möchte dir jetzt hier bei meinem Podcast die Plattform.
Ah ja, dann musst du mich jetzt doch ein bisschen interviewen. Dann musst du mir jetzt dir immer Fragen stellen und so, dass ich dir etwas kann erzählen kann.
Ja, sag mal, Top und Flops von deiner Reise.
Wow. Flops finde ich sehr
schwierig. Also musst du es nicht weit aushalten, kannst du einfach eins Top und eins Flop.
Ja, Flop finde ich schwierig, Top gibt es ganz viel. Okay. Also natürlich, also die uns auf Insta folgen, die haben es gesehen, dass ich ab und zu ein Fußballmatch war. Und das ist tatsächlich auch, sind schon ein bisschen meine Tops gewesen. Also ich sage, das Spiel bei Flamengo, brasilianische Cup-Final, unglaublich krasse Stimmung, wirklich heftig. Boca Juniors, mega geile Stimmung, sind ja auch extrem. Viele Feedbacks sind zum Teil gekommen, gerade also Boca, ich glaube alle, die das schon mal erlebt haben, die schwärmen noch heute davon. Und ich habe tatsächlich Flamengo noch ein bisschen geiler gefunden, weil es halt einfach gemerkt hast, wie wichtig das Spiel ist. Bei Boca war es vielleicht ein Ligaspiel gewesen, aber natürlich die Stimmung in diesem Stadion und das Stadion selber mega, mega eindrücklich. Ich glaube, das hat sicher zu den Top zählt. Also ich meine, ich bin am Amazonas und ich bin noch bei den Gasu Wasserfall gsi. Also das ist auch sehr eindrücklich und ich glaube, ich hatte sonst noch eine recht gute Zeit gehabt. In Rio, Sao Paulo und Buenos Aires. Von dort her habe ich viele Tops, aber Flop. Ja, ich glaube im Fall eigentlich wirklich nichts. Mir fällt gerade nichts ein. Außer dass Angst ein bisschen Angst haben, aber es ist ja nie etwas passiert. Also,
ist nie etwas passiert?
Nein.
Es wäre immer so, also wenn ich so eine Reise allein würde machen, wäre da mein grösstes Bedenken, dass du irgendwie, keine Ahnung, in einer Gasfall abbiegst und dann...
Ja, und dann nimmt es dich, ja.
Bist ein paar Geldscheine leichter.
Ja, ich glaube, du musst einfach mega aufpassen. Also, ich habe einfach ein Uber auch fast überall hingenommen, also vor allem am Abend. Und ja, gerade das Rio... bin ich ein paar Nächte in Lappa im Stadtzentrum. So. Und dort hast du gemerkt, okay, da läufst du keinen Meter am Abend allein rum. Sondern da nimmst du wirklich einfach das Uber in die Bar oder in das Resti oder was auch immer ausgesucht hast. Nimmst das Uber und wartest, bis Uber vorne dran steht und dann gehst du einfach raus und vorher machst du es nicht. Nachher war es ein bisschen, ja, zum Teil sicherer gewesen, aber zum Beispiel auch in Sao Paulo bin ich einmal rumgelaufen am Abend und dachte, hey, weißt du, irgendwie ist es mir nicht ganz geheuer. Und dann habe ich auch ein Uber bestellt und habe mit der Uberfahrerin darüber geredet und sie sagt, hey, spinnst du, in dieser Gegend darfst du nicht einfach rumlaufen. Also, ja, ich habe es gemerkt. So ein bisschen so, ja. Aber also, ich meine, das habe ich auch gewusst. Und in dem Sinne ist ja nie etwas passiert und von dort her alles easy.
Und Nachtleben ist gut?
Ja, kann man schon sagen, ja.
Wo war am besten gewesen? Rio schon, oder?
Hey, ja, was aber vielleicht auch an mir gelegen hat, weil es ist bei mir die erste Stadt gewesen. Ja, ein cooler Hostel gewesen, gute Leute. Ja, also ich, ach gut, vielleicht kann ich als Flop die eine geile Nacht erwähnen. Ja, es hat im Hostel Free Guy Perinja gegeben und ich glaube, dass, ich sage mal so, es hat mir nicht so gut da. Ja, das muss man schon als Flop nennen.
Ist das so? Das ist das klassische Ding. Also man trinkt dann auch wirklich Caipirinha, wenn man in Brasilien ist.
Ja.
Muss man.
Ja, ja. Also, ja, ja.
Ausschließlich?
Hey, ich weiß nicht, ob ausschließlich, aber ja, ich habe es nachher dann hab ich die Finger davon gelassen, weil also mir ist es wirklich nicht gut gegangen nach diesen Caipirinhas.
Ja, ich.
Aber ja, und vor allem gerade so ein Hostel oder so macht dann das natürlich auch. Also logisch bietet die Caipirinha, also was denn sonst?
Also auch im Stadion kommst du den Caipirinhas über?
Hey, keine Ahnung, ich habe nur immer ein Bier genommen. Ich glaube einfach nicht. Ja, vielleicht hättest du es können haben, keine Ahnung. Ich habe einfach ein Bier amigs genommen.
Okay.
Schon nichts Spezielles. Aber es ist lustig, weil sie laufen immer im Stadion, wenn du irgendwo bist, dann haben sie immer die Leute, die haben irgendwelche Sachen dabei, haben sie Burger, haben sie Bier, haben sie keine Ahnung was. Und die laufen die ganze Zeit eigentlich zwischen den Fans durch und die bringen dir eigentlich alles. Du musst eigentlich nie irgendwo anstehen oder so.
Geil.
Sondern sie bringen dir eigentlich alles.
Aber du musst Spargeld haben dafür?
Nein, kannst sogar mit Kärtchen laufen.
Ah, oh, was? Ja. Okay.
Stark. Also meistens hast du mit Kärtchen können.
Und was zahlt man dort für ein Bier?
Uff, 2 Franken oder so.
Ah, oh, geil.
Es gar nicht mehr. Also Argentinien ist viel teurer gewesen. Argentinien ist krass, also die Inflation dort, das merkst du, das ist alles mega teuer.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie viel du gezahlt hast. Also für mich ist es nicht viel gewesen.
Du musst auch aufpassen, dass du nicht zu viel trinkst. Wenn es dir 2 Franken kostet.
Ja, das...
Also in Brasilien jetzt.
Das ist ja so, ja. Und eben, wenn es gratis ist und das Geld bei rein ist, dann tust du gescheiter nicht einfach so viel trinken, wie du kannst.
Ja, nicht aufpassen.
Ja, aber eben, vielleicht noch mal zu der, also ich glaube, das, was wirklich das ist, wo wahrscheinlich die Leute, wenn er am meisten interessiert, ist wirklich, sind wahrscheinlich die Fußballmatches, oder? Ich glaube, da kann ich schon noch ein bisschen darüber erzählen. Einfach bei Fluminense schauen, das haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen angetönt gehabt. Da bin ich Flamengo schauen, was einfach krass war, weil das ganze Stadion ist gestanden. Und es war so, als ich mein Flamengo-Liebe gekauft habe, schaut mich der Verkäufer an und sagt, du weißt, das ist ein mega wichtiger Match für uns. Und das hast du einfach gemerkt. Für sie war das so ein wichtiges Spiel, gewesen, das Cup-Final gegen Atletico Mineiro. Und das war sein Spiel. Gewesen. Im Rückspiel, also sein Spiel haben sie 3-1 gewonnen, im Rückspiel haben sie glaube ich, nochmal 1 noch gewonnen. Und schlussendlich sind sie der Cup-Sieger geworden. Und einfach die Stimmung in diesem Stadion, in ausverkauft zu Hause, ausverkauft zu Maracana. Das war wirklich krass gewesen. Ich habe auch etwa, ich kann schlecht rechnen, aber ich habe in diesem Fall 170 Franken gezahlt. Bei Fluminense habe ich 5 Franken gezahlt. Dort habe ich nämlich normal ein Bier gekauft vom Kassenhäuschen. Und bei Flamengo war es natürlich ausverkauft gewesen. Und ich war vor dem Stadion und dachte, ja, ach, irgendwo werde ich jetzt wohnen, ein Bier finden. Und dann habe ich es tatsächlich dann 2 abgekauft. Und das war ein bisschen weird gewesen, weil sie hat mich dann so zum Eingang begleitet. Und dort habe ich es dann tatsächlich auch mit Karte habe ich es dann gekauft. Und er hatte irgendwie ein Kartenlesgerät gehabt, also ja, keine Ahnung. Und nachher drehe ich mich, dann laufst du so durch die Abschrankung, dann drehe ich mich um und dann sehe ich, wie die 2 voll am Strahlen sind und sich ein High Five geben. Und ich denke so, ah, oh, Scheiße, mit dem will ich sicher nicht rein. Aber es hat dann funktioniert immerhin, es hat einfach sehr viel gekostet und sie haben wahrscheinlich auch sehr viel Geld mit mir verdient. Und ja, und das war natürlich auch mega cool gewesen. Und Boca ist... Boca ist halt einfach krass, weil das Maracana ist so ein bisschen außerhalb, ist jetzt nicht mega in einem Wohnquartier, es ist einfach eine riesige Schüssel, also es ist wirklich gross. Ist nicht mehr ganz so gross kapazitätsmässig, wie es mal war. Es hatte mal 200'000 Plätze gehabt, jetzt sind es glaube ich noch etwa 80'000. Trotzdem immer noch eine grosse Schüssel und das ja, Darum verstehe ich auch, dass man das Maracana wahrscheinlich ein weniger geil findet als La Bombonera. Aber ja, und das Boca ist einfach ist wirklich krass, das Stadion. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, wie es aussieht. Du hast die drei Seiten, die so normal stadionmässig sind. Und dann hast du eine Seite, das ist eigentlich so ein kleines Hochhaus, wenn du so willst. Und einfach mit so Balkon. Weil das ist mega schmal, weil hinten dran kommt wieder die Strasse. Und es ist so
weird. Ich habe es auch auf deine Storys, also auf den Storys gesehen, die du gemacht hast. Es aber ist eindrücklich ausgesehen.
Mega, aber es ist einfach sind so Balkon. Und es hat auch auf der Tribüne hat es auch kaum Leute. Also, es hat einfach die Balkon halt.
Es sieht ein bisschen aus, als ob das einfach so ein normaler Wohnblock wäre, wo so, mhm. auch wenn kein Spieltag ist, einfach so Leute drin wohnen.
Ja, es wird mir wahrscheinlich, also es kann vielleicht sogar sein, keine Ahnung. Ich würde mich nicht überraschen. Und Bock ist halt einfach krass, weil das ganze Stadtteil ist. Alles dort ist gelb-blau. Es ist einfach, das Stadtteil lebt für den Fußballclub. Und das finde ich super geil. Und übrigens, Boca ist eben gelb-blau. Oder blau-gelb. Und das sind wegen einem Schiff, das im Hafen war, in Buenos Aires, irgendwie 1907 oder so. Und ein schwedisches Schiff. Und dann haben sie die Flagge gesehen und gefunden, ah, gute Clubfarbe. Und jetzt Spannende, wieso haben sie echt die Clubfarbe ändern? Was denkst du? Sie haben damals vorher andere Clubfarbe gehabt.
Boah. Du forderst da schon früh Fantasie bei mir in diesem Podcast. Also sie haben 1907 haben sie müssen...
Die Jahreszahl bin mir nicht ganz sicher, können 1910 sein.
Aber ist es so ums Gründungsdatum oder gibt es den Verein schon viel länger? Oder was?
Den Verein gibt es schon ein bisschen länger.
Okay. Und sie haben dann ihre Farbe auf gelb-blau angepasst und du fragst mich, warum es angepasst
ich sag so, vorher waren es rot-weiß gewesen.
Ja, weil der Stadtrival die gleiche Farbe hatte.
Voilà, voilà. Okay. Der Stadtrival hat die gleiche Farbe gehabt. Dann haben sie ein Entscheidungsspiel gemacht, wer der rot-weiß sein und River Plate
gewinnen. Nein!
Und ich wollte eigentlich jetzt in diesem Podcast vorschlagen, dass wir das für Zürich auch organisieren, das Spiel.
Geil, Mann! Ja. Das ist ja mal ein geiles. Der hat es einfach um Clubfarben gespielt.
Genau, ein Match um Clubfarben und dann das hat der Boca verloren.
Das hat so früher abgeben. Auf dem Bolzplatz-Vibe, wo man irgendwie, keine Ahnung, wer noch länger auf dem Platz darf bleiben oder so. Und dann hat man gegen die rivalisierende Bande aus dem Quartier gespielt oder so.
Ja, voll. Also es ist schon ziemlich so. Und es ist einfach, ja. Dann haben sie noch einen. Durch das haben sie ihn verloren und dann haben sie das Schiff gesehen, der Schweden und haben gefunden, ja gut, dann sind wir halt gelb.
Aber ich finde, Zürcher Clubs müssen nicht nur um Clubfarbe das spielen, sondern auch, wer noch im Stadion darf bleiben.
Ja. Noch eins oben drauf.
Und der, der verliert, muss dann einfach irgendwie auf so eine städtische Fußballanlage oder so, wo du gar keine Tribüne hast.
Ja, also dann muss man fast hoffen, dass GC verliert, sonst haben wir sicher
ein Problem. Ich kann mir vorstellen, dass jemand noch freiwillig verliert. Einfach damit der Stadionmiete im letzten nicht muss zahlen.
Ja, vielleicht. Nein, aber ich finde das noch lustig und das finde ich eben auch noch spannend. Ich meine, Zürich ist irgendwie die einzige Stadt, die zwei Clubs hat, die einfach die gleiche Farbe haben. Und zu Buenos Aires ist das wirklich so, wenn du in gewissen Stadtteilen mit dem falschen Libri rumlaufst. Ja, gescheiter nicht. Also ich glaube, in La Boca darfst du nicht mit dem River Plate Libri rumlaufen, das ist das Problem. Also vor allem am Matchtag. Also es hat wirklich
schon Tote gegeben. Ja, 100%.
Und es ist auch so krass, das Brasilien hat schon auch immer Gästefans gehabt und so. Und zu Argentinien gibt es das einfach nicht. Die Gästefans sind seit ein paar Jahren verboten. Und das ist eigentlich ein super Klassiker, eben zwischen River Plate und Boca Juniors. Es hat, glaube ich, vor ein paar Jahren mal Tote gegeben. Also wirklich Tote. Also es ist mega, ja.
Ich habe mir auch schon ein paar Dokus gezogen, argentinischer Fußball. Ja, wahrscheinlich Brasilien auch nicht viel besser. Das ist schon... Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das an Leidenschaft und auch an... Ja, also das ist ja alles auch... Das fließt ja auch alles trainieren. Also bis zu der Bandenkriminalität. Ja, also... Es hat auf der einen Seite wahnsinnig schöne Aspekte, weil es einfach eben unheimlich leidenschaftlich ist und sich all mit einem Verein könnt identifizieren. Aber dann hat es halt natürlich dann auch... riesige Abgründe, wo es dann quasi ins Kriminelle nie geht, oder?
Definitiv, ja. Und eben gerade zu Argentinien ist es halt besonders krass, weil du hast eigentlich die zwei Clubs, ich glaube irgendwie 40% von den Fans, habe ich gelesen, in Argentinien, also 40% von den argentinischen Fußballfans sind Fans von Boca Juniors und irgendwie 33% von den argentinischen Fußballfans sind Fans von River Plate. Und das heisst, alle anderen Clubs sind noch im einstelligen Prozentbereich oder so, wo die Fußballfans interessiert sich überhaupt für die Clubs. Und durch das sind die zwei Clubs, es ist so ein bisschen... Also es ist halt so eine riesige Rivalität, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Natürlich könntest du jetzt irgendwie sagen, okay, Spanien sind wahrscheinlich auch viel entweder Real oder Barca, aber ich glaube, so ein krasses Verhältnis gibt es schon selten. Und vor allem, es ist ja nicht einmal so, dass sie einfach, also logisch sind sie zwei erfolgreichste Clubs, aber es ist jetzt nicht so, dass nur immer die Meister werden oder so. Also es ist jetzt nicht rein sportlich, sondern es ist nicht wie Rangers und Celtic, wo du wirklich sagen, okay, Schottland gibt es irgendwie nur die beiden. Zu Argentinien gibt es eigentlich noch mehr Clubs, aber die zwei sind einfach die, wo alle Fans sind, oder? Und es steht für so viel mehr als für Fußball, oder? Boca ist so ein bisschen der Arbeiterclub, River Plate ist so ein bisschen der Nobelclub, also man kann eigentlich sagen, River Plate ist GC und Boca ist der FCZ. Ich wollte jetzt weder alle Zürcher noch irgendwelchen argentinischen Fußballfans zu nahe treten mit dem Vergleich. Aber durch das ist halt, es steht halt für so viel mehr. Und ich glaube, das merkst du halt auch. Es ist wirklich einfach Religion. Also, du hast auch in diesem Stadtteil, oder nicht nur dort, aber vor allem dort, siehst halt, also erstens, jeder Souvenirladen hat die Hälfte von dem Zeug, das er hat, sind einfach Fußballliebli. Und zwar jeder. Also es ist einfach so, das ist in Brasilien so und in Argentinien so, du hast einfach in den Souvenirladen einfach mega viel Fußballliebe, der Fußball ist so wichtig dort. Du hast in La Boca hast du überall irgendwelche Statuen oder irgendwelche Figuren, die vom Balkon abwinken, wo entweder der Maradona oder der Messi sind. Du hast, also, weißt, so, also es ist so, es wird richtig, richtig vergöttert. Ich war in einem Restaurant drin, Maradona-Restaurant, und das ist wirklich, also es ist eigentlich ein Museum. Es ist wirklich ein Museum. Also unten hat es einen Laden, wo du so ein bisschen Maradona-Sachen kaufen kannst. Also wirklich irgendwelche Liebli von ihm, wo ich weiß auch nicht wann. Also natürlich irgendwelche Fälschungen. Da kannst du irgendwelche Pokale, die er gewonnen hat, kannst kaufen und alles Mögliche. Und nachher oben musst du sogar so einen halben Eintritt zahlen, dass du überhaupt ins Restaurant kannst. Und nachher hast du... also alles ist voll mit Maradona. Da wenn es ist wirklich wie ein Museum. Und das funktioniert, weil eigentlich Maradona steht eben ein riesiger Name natürlich. Und das ist schon extrem eindrücklich, für wie viel das steht, oder? Weil eben gerade in Brasilien habe ich jetzt das ein bisschen weniger krass wahrgenommen. Dabei haben sie ja auch riesige Legenden, oder? Also sind sie sogar noch mehr Legenden als die Argentinier. Aber du hast es ein bisschen weniger wahrgenommen. Klar, ich bin in Sao Paulo, bin ich auch im Fußballmuseum noch gewesen. Und dort ist dann auch Pelé ein bisschen überall, oder? Aber nie auf dem Level wie der Maradona zu Argentinien ist. Das ist schon recht heftig. Und der Messi ist so ein bisschen, schwimmt ein bisschen mit, ist nicht ganz gleich gross wie Maradona dort, aber es ist jetzt ab und zu ist dann irgendwo noch Messi. Und in La Boca ist natürlich, also Boca ist der Verein von Maradona, darum hat das natürlich nochmal eine besondere Sache.
Würdest du sagen, hast du denn so die Fußballleidenschaft, die ist ja in beiden Ländern gigantisch gross, aber ist sie in Argentinien fast noch ein bisschen grösser wie in Brasilien? Oder kann man das gar nicht vergleichen?
Ich glaube im Fall, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann. Ich glaube, es ist einfach anders. Ich habe das Gefühl, in Argentinien oder gerade in Buenos Aires, eben, hast du einfach gewusst, okay, wenn du in Boca bist, dann geht es nur noch um das. Und ich bin vielleicht einfach in Rio jetzt nicht in diesem Stadtteil gewesen und jetzt nur noch Fußball gesehen. Aber was jetzt zum Beispiel mega krass ist, du siehst einfach, wenn es Strand hat, ist einfach die Hälfte vom Strand sind irgendwelche Fußballfelder oder Beachsoccerfelder und so. Und du siehst überall Leute shooten und gar nicht alle mal so gut. Ich meine, alle Brasilianer sagen technisch so gut, das ist nicht nur solche. Aber du merkst natürlich schon, dass das extrem einen hohen Stellenwert hat und dass die Leute auch wirklich irgendwo auf der Straße oder bist irgendwo. Ich war ja eben auch im Amazonas und von Manaus, bis ich dann in dieser Lodge war, im Amazonas, hast du irgendwie zwei Boote müssen nehmen und zwischendrin noch einen Autotransfer und keine Ahnung. Mega lange Reise. Und unterwegs siehst du einfach irgendwelche Fußballfelder. Also, es ist gefühlt gar keine Zivilisation mehr, aber irgendwo hat es gleich noch ein Fußballfeld gehabt. Aber das Fußballfeld, das ist nicht wie bei uns ein Rasenfeld, sondern es ist einfach so auf der Straße gewesen. Es ist einfach so Goal aufgestellt gehabt und dort shooten die Kinder, oder? Und dort, du merkst halt schon, dass das Fußball omnipräsent ist und dass alle immer, dass es einfach schon nochmal etwas anderes ist, als so, wie wir es in Europa kennen. Und wir haben jetzt in Europa auch grosse Fußballländer, wo Fußball sehr wichtig ist, aber ich glaube, die Wichtigkeit, die es dort hat, ist schon nochmal ganz anders.
Ja, das muss unheimlich eindrücklich sein. Hast du mal mitgeshootet?
Nein. Ich habe nie geshootet dort. Nein. Also, eben, ich meine, ich habe dann irgendwie einen Fußballclub gesehen trainieren. Ich meine, ich sage nicht, ich komme jetzt hier und shoote mit euch mit oder so. Oder irgendwelche Kids sind am Shooten oder so. Oder bin jetzt auch nicht mitshooten. Wäre es vielleicht noch lustig
gewesen. Wäre sicher noch lustig gewesen, oder?
Ja, aber nein. Tatsächlich nicht.
Schön. Macht gerade ein bisschen neidisch irgendwie.
Ja, und ich habe es mega schön gefunden, weil eben, wir arbeiten ja beide im Fußball und wir sind ja mega viel im Fußball unterwegs und so. Und vergisst du so ein bisschen, woher kommt die Begeisterung, die du ja. hast für den Sport?
Ja, vor allem das Einfache, oder?
Aha.
Dass es eben nicht immer einfach gigantisches Stadion und alles Hochglanz und Kommerz braucht, sondern dass es einfach ein Ball und zwei Goal und nicht mal schöner Rasen, braucht sie gar nicht, kannst auch einfach auf Eschen spielen.
Absolut. Also eben das zum einen und zum anderen, natürlich sind es bei mir schon auch die Stadien, wo dann eben bist in diesen Stadien und bist einfach so, hey, fuck, das ist so krass, was der Sport da auslöst, wie viel das den Leuten bedeutet. Also im Boca-Stadion, ich weiss die Gründe nicht genau, aber so, also die eine neben mir war einfach am Brüllen gewesen, also so freudetränenmässig, wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben in diesem Stadion, ich weiss es nicht. Also hast du einfach gemerkt, dass eine völlig andere Bedeutung, wo Flamengo gespielt hat, ist irgendein Vater da gewesen mit seinen zwei Söhnen und du hast gesehen, purer Stolz, dass er in diesem Stadion innen ist. Er hat in der Pause hat er irgendwie mit der Frau telefoniert, irgendwie FaceTime, so wie man das natürlich macht, oder? Zum Stadion etwa 7-mal zeigen und so. Und ich habe einfach gemerkt, für die das nur ein ganz anderer Stellenwert, auch weil es für sie wahrscheinlich normalerweise auch nicht bezahlbar ist. Das ist ja auch gerade in Brasilien auch das Problem. Die Stadien sind recht häufig nicht voll, aber bei Fluminense ist es nicht voll gewesen, bei weitem nicht. Es war vielleicht halb voll gewesen, weil es halt einfach für mich, ja, ich sage 5 Franken, das ist ja easy, aber die meisten können sich das dort nicht leisten. Aber nachher laufen sie die ganze Woche laufen sie mit diesen Liebli rum. Natürlich irgendein Fake-Liebli, du siehst alle in diesem Liebli. Und eben im Stadion haben natürlich alle das Liebli an. Also es ist wirklich, also es ist nicht wie bei uns, wo dann irgendwie, ja, eben, ich hocke jetzt auf die Sitzplätze und ich bin so halb neutral, sondern du hast einfach das Liebli an. Das ist wirklich, das bedeutet denen so viel. Also die Clubs, das hat so einen hohen Stellenwert. Das ist schon recht krass. Oder eben auch, es hat Argentinien gespielt, als ich in Argentinien war. Und dann, ich meine, das ist auch ganz anders. Bei uns bist du irgendwie mit einem Papin und alle sind bei jeder Chance voll am Durchdrehen. Und bei uns natürlich sind die Leute auch für die Schweiz, aber es ist schon etwas anderes.
Ja, weil einfach dort fiebern alle komplett mit, oder? Ja. Und bei uns ist ja dann viel auch, ja, manchmal auch ein bisschen Eventpublikum, oder? Das ist schon nochmal etwas anderes.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, man merkt, nicht nur Käse ist hochinteressant, sondern auch Fußball in Argentinien und in Brasilien.
Ja, aber jetzt kannst du mich zum Beispiel ein bisschen updaten, was ist ja. das, was ich muss wissen?
Ja.
Was habe ich verpasst?
Eigentlich, wenn ich jetzt die letzten Wochen so durchgehe, nicht viel. Ich glaube, es ergibt sich jetzt natürlich dadurch, dass wir am Mittwoch aufnehmen, dass wir noch ganz schnell über den gestrigen Abend reden. Wo ich habe eigentlich vorher schon die perfekte Überleitung gehabt, wegen Eventpublikum. Weil ich habe gestern Szenen gesehen, in der 85. Minute bei IB gegen Atalanta, Champions League, Stand von 1-5, leere Ränge im Wankdorf. Du bist, glaube ich, vor Ort gewesen, oder?
Ich bin vor Ort gewesen, tatsächlich.
Hast du das wieder auch mal registriert?
Wieder mal privat in einem Schweizer Stadion ein Spiel schauen. Tatsächlich habe ich das registriert und es ist auch ein bisschen mühsam, wenn irgendwie wir sind auf den Sitzplatz gewesen, so gegen die Tribüne, keine Ahnung. So ziemlich in der Mitte. Und dann einfach, keine Ahnung, also wenn eben halt Sitz ist, dann musst du immer Platz machen für die wollen gehen. Und das ist so ein bisschen, dann musst du aufstehen und du siehst kurz nichts, weil sie ja vor dir rüberlaufen. Und dann bist du so, hey, aber wieso genau? Also ich, ja, also das verstehe ich auch nicht ganz anders. Ich habe noch nie verstanden, wieso man vor dem Abpfiff kann das Spiel verlassen. Und noch komischer war, dass zum Teil sogar Atalanta-Fans darunter waren. Also es sind natürlich auch so Event-Fans, das ist mir auch klar. Also es sind irgendwie Schweizer, die aber irgendeine Atalanta-Schale hatten. Aber trotzdem ist es so, hey, aber wieso genau? Also, hä? Ja. Aber
nur Atalanta-Fans wären es auch nicht gewesen.
Also. Nein, es sind auch viele IB-Fans gewesen. Oder, also IB-Fans haben zumindest eine gelbe Schale gehabt, aber eben, natürlich ein bisschen Eventpublikum, das ist klar. Gibt es natürlich in der Champions League, gibt es wahrscheinlich aber auch sonst in den Schweizer Stadien. Und ist ja von mir aus okay, aber wieso, als man dann geht, das schon nicht ganz. Wobei eben, ich sage jetzt aus IB-Sicht, das ist natürlich schon recht ein trister Abend gewesen.
Ja, das stimmt schon, aber also eben, es gibt einfach keine Entschuldigung, warum man früher das ja, warum man früher ein Spiel verlässt. Voll. Ich meine, nicht die Ostkurve, der Banner, nichts ist selbstverständlich, oder?
Ja.
Ja, also passt sehr gut. Offenbar haben sich nicht alle zu Herz genommen. Nichts ist selbstverständlich. Es ist einfach nach wie vor ein absolutes Privileg, als Schweizer Mannschaft können in der Champions League teilnehmen. Mhm. Und dann ist es halt klar, dass du mal eine richtig böse Klatsche kassierst. Klar, IB ist momentan nicht in Form und Atalanta ist ziemlich gut in Form. Ich glaube, die beste Offensive in der Serie A momentan. Ja, scheißegal, da geht deine Mannschaft halt unter. Weißt du, vor allem, ich finde es so crazy, ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, wo IB jahrelang ja auch gefühlt im Niemandsland von sich im Niemandsland von der Super League befunden hat. Und jetzt, ja, sind sie ein paar Jahre Meister und plötzlich. Also ich bin einfach überrascht, wie schnell das Publikum erfolgsverwöhnt wird. Oder? Das ist schon crazy.
Es ist mega krass. Und eben irgendwie durch. Mir hat auch jemand gesagt, so, hey, momentan ist es nicht einfach IB-Fan zu sein. Und dann bin ich so, hey, ich weiss nicht. Also, es sind immer noch Champions League. Also, weißt du, so.
Ja,
nur,
vor allem
recht. Kommen sie die ganze Zeit auf den Deckel über und so und verlieren viel. Aber es ist jetzt nicht. Also, dass man gerade irgendwie so. Vielleicht auch die Realität verliert. Natürlich hofft man, dass man in der Champions League ein bisschen mithalten kann, wenn man schon im Wettbewerb dabei ist. Und das ist mir auch klar. Atalanta Bergamo tönt auf den ersten Blick auch nicht nach dem allergrössten Schwergewicht im europäischen Fußball. Ist es aber momentan halt.
Die sind einfach wirklich auch saugut.
Genau. Also. Und du kannst halt wirklich auch mal eine Klatsche kassieren. Ich sage alles andere als eine Niederlage hat mich auch überrascht, wenn es etwas mehr gegeben hat. Und also irgendwo durch, dass dann noch eine. Ja, halt schon ein bisschen. Ich meine, die Stimmung war eher mau, würde ich jetzt mal behaupten. Also jetzt nicht unbedingt an der Ostkurve gelegen ist, sondern mehr im ganzen Stadion sonst. Also ich glaube, dort ist wirklich dann, eben die Erwartungen sind wahrscheinlich höher und man sieht halt nicht gerne das Team verlieren. Und natürlich, momentan ist man extrem hinter den Erwartungen, auch in der Meisterschaft, das spürt man natürlich. Ja, und ich bin am Samstag schon am Spiel gewesen, Luzern IB.
Also ich habe eine IB-Tour gemacht,
ja, offenbar. Und dort ist man natürlich, also sind sie auch mega unzufrieden gewesen, dass sie nicht gewonnen haben, aber du hast auch gesehen, okay, aber sie hätten es auch nicht verdient gehabt, sondern es ist einfach ein verdientes Unentschieden. Du siehst auch, die Spielanlage ist nicht mega berauschend. Also ich habe das Gefühl, wenn der Ball zum Vorballmus kommt, gefühlt jeder wie Ball von ihm ist noch entweder direkt weg oder das Duell wird nachher verloren. Ich habe das Gefühl, fast nur dass Eiten, der nachher eingewechselt wurde, hat mal einen Kopfball vorgewonnen. Vorher ist nie irgendein Duell gewonnen worden, wo irgendwie höhere Bälle war. Und trotzdem spielt man mega viel höhere Bälle. Das zeigt ja schon, dass es irgendwo durch, schon auch ein bisschen Probleme gibt, natürlich.
Ja, also das ist der klassische Fußball, um, keine Ahnung, einfach ein bisschen defensiver stabilisieren, so ein bisschen der pragmatische Ansatz, den der Joel Manni jetzt wählt, damit er. Ja, damit sie einfach irgendwie einigermaßen souverän durch die Hierrunde durchkommen, oder?
Absolut, ja. Und eben, also es ist ja auch schon viel besser geworden jetzt unter ihm, als es vorher war. Also sicher auch resultatmässig ist man auch recht auf Kurs. Vor allem in der Meisterschaft, natürlich nicht in der Champions League. Aber ich verstehe schon auch, dass es ein bisschen Unzufriedenheit rum ist, aber es ist schon krass, wie schnell die Unzufriedenheit auch rum war, jetzt auch im gestrigen Spiel. Ich habe gehört, von so Kommentaren auf der Tribüne, so nach 5 Minuten haben sie gefühlt, schon gegen jeden, die rund um mich, so ein bisschen gegen jeden Spieler gehalten und so hast du gemerkt, okay, da ist ein bisschen eine Unzufriedenheit rum. Schade,
also, aber man muss sich als IBF-Fan nicht fragen, warum man gegen Atalanta nicht punktet. Man muss sich fragen, warum man gegen Schachtar nicht wenigstens ein Unentschieden kann holen. Ich glaube, das wäre so der Gegner auf Augenhöhe gewesen. Inter ist mir ja mega kurz, also, oder kurz davor gewesen. Ein bisschen Pech dort. Aber ja, im Normalfall verlierst du die Match halt eben jetzt gegen Kaliber wie Inter oder Atalanta halt einfach. Und das darf nie und nimmer ein Grund sein, zum früher aus dem Stadion zu gehen. Zumindest für die sich als Fans bezeichnen. Ja, aber sonst eben, der Match war schon krass gewesen, muss man schon sagen. Oder? Ja. Also, ich finde auch, man muss in erster Linie sagen, die Mannschaft ist vom Herrn Gasparini ist momentan in einem unfassbar guten Zustand. Was der Kettelare gestern gezeigt hat auf dem Platz, ist jenseits gewesen, oder? Er gefühlt ja an jedem Goal beteiligt. Und, aber man muss auch sagen, wie einfach
es ist super
sie einfach hinter gegangen, Kette gekommen sind von IB. Also die Angriffe, die haben ja zum Teil. Also es ist gar nicht gewiss, das 2-1 und das 3-1, ist ja genau die gleiche Situation, oder? Einfach weiter Ball hinter der Kette oder die Schnittstelle rein, irgendwie die Schnittstelle rein. Und da wird sich lassen sich den Berner schon brutal einfach, einfach über die Ölpe. Und dort hast du halt schon krass gemerkt, wie es momentan nicht stimmt in der Defensive von IB, oder?
Ja, definitiv, oder? Also, ich meine, es ist so einfach gegangen. Und irgendwie, die geht mir das Laufduell rein und hat absolut keinen Stich. Irgendwie eben, also es ist so offen gsi alles. Dort hat man schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ein bisschen schade natürlich auch für Ibe, dass der Benito nicht spielen konnte. Ich habe das Gefühl, da merkt man, dass er fehlt. Und ich glaube, jetzt ist er auf der Bank gewesen, oder? Ich gehe davon aus, dass er jetzt wieder spielen kann. Und ich glaube, dann kann es vielleicht ein bisschen besser werden, weil so wie jetzt die Innenverteidigung gespielt hat, das verhebt nicht. Sicher nicht in der Champions League. Ich glaube aber auch, es verhebt nicht wirklich ganz in der Super League. Und das ist eigentlich das, was einem zu denken geben muss. Ich glaube, die Champions League, das ist verdammt bitter, wenn man die Tabellen anschaut in der Champions League und jetzt so die ganz lange Tabelle hast und einfach IB ist Letzte von der ganzen Tabelle. Das ist natürlich extrem bitter. Ich glaube, früher wärst du dann einfach Vierter gewesen. Und hast du gesagt, ja, du bist halt Vierter in einer Gruppe mit drei guten Teams. Okay, aber jetzt bist du halt einfach Letzte von einer 36. Tabelle. Das ist halt schon bitter. Aber ich glaube, der Hauptfokus muss für IB natürlich auf die Meisterschaft liegen. Und vielleicht können wir dann auch noch einen Sprung machen. Oder? Ich meine, IB ist so ein bisschen langsam am Aufholen, aber eben man kann sagen, schon ein bisschen zu langsam, dass man noch sagen kann, okay, da kommt man noch irgendwann dann richtig Meisterdings. Und durch das haben wir jetzt einen spannenden Meisterschaftskampf vor mit momentanigen Leader FC Basel und Cerdan Shaqiri.
Ich glaube, die Euphorie ist schon wieder überall spürbar bei allen FCB-Fans, aber ich mag sie auch gerne. Die haben jetzt lange müssen unten durchgehen. Ich glaube, der Schweizer Fußball braucht einen FC Basel, wo wieder auf Augenhöhe mit IB um die Meisterschaft kann kämpfen. Insofern bin ich eigentlich auch froh, wie sich es dort entwickelt. Und es ist auch schön zum Anschauen, dass der Shaqiri da seine Kritiker ein bisschen Maul stopft, wo hat er doch durchaus am Anfang, wo er gekommen ist, dann schon nach zwei, drei Wochen die ersten Analysen gegeben, dass das wahrscheinlich nicht wird verheben und so. Also, geschrieben worden ist nicht zwingend viel, aber ich habe sonst so ein den Eindruck gehabt, dass viel eher ein kritisch dem Transfer gegenüber gestanden sind.
Und ich ja auch, also gebe ich ehrlich zu. Ich glaube, ich habe es da auch im Podcast gesagt, dass ich nicht glaube, dass er leistungsmässig noch sehr viel will bringen. Und ich muss es ein bisschen revidieren. Vor allem hat er, glaube ich, einfach die entscheidenden Momente nach wie vor. Und das reicht dann halt.
Das Ding ist ja, da, was er ja jetzt effektiv macht bei Basel, also gerade, das, was ja primär unheimlich stark macht, sind die Standards und einfach eben die Bälle hinter der Kette, oder? Und dass er ja diesen Fuss hat, das haben wir ja auch sogar bei der EM haben wir das ja noch gesehen mit seinem geilen Goal oder mit dem Eckball gegen voll. England. So. Das hätte er ja können. Das kann er wahrscheinlich auch noch in 5 Jahren. So, die Frage ist, geht es von der Physis nochmal? Kommt er von der Physis nochmal so auf das Level, wo er dann wirklich wo du dann auch sonst wahrnimmst, oder? Ja, dass da sitzt für die Super League noch einigermaßen, oder dass er da sitzt noch hergebracht hat für die Super League, da überrascht mich jetzt nicht mega fest so. Das Ding ist, was mich mehr überrascht, und das muss ich wirklich, da muss ich auch mich selber ein bisschen kritisieren für gewisse Aussagen oder für gewisse Ansichten, die ich da schon geäußert habe, dass der Celestini es einfach geschafft hat, auch die Offensive, die zwischendurch in dieser Saison wirklich scheiße aussehen, das muss man ganz, ganz offen und ehrlich sagen. Aber er hat es geschafft, dass das offensive Kollektiv zum Laufen kommt und ja, also irgendwie da die Spielidee, der Spielansatz von Celestini, der aktuell sieht es wirklich so aus, dass Celestini und der FC Basel, dass das wirklich ein perfect Match ist.
Ja, ich finde es einfach spannend, weil ich irgendwie auch gedacht habe, er schafft es nicht, den Cerdan Shaqiri anständig in das Spiel irgendwie zu integrieren. Irgendwie hat man das Gefühl, anfangs hat der FC Basel Fußball gespielt. Dann ist der Bari gegangen, Shaqiri kam, Kevin Carlos kam. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, okay, jetzt gibt es einen Bruch irgendwie, es passt irgendwie nicht mehr zusammen. Und dann hat man ein bisschen Mühe gehabt am Anfang. Und jetzt scheint das zu greifen und ineinander zu funktionieren. Und es ist ja logisch, dass es grundsätzlich einen Moment braucht, dass es dann eben kann funktionieren. Aber ich habe irgendwie auch dort eine Skepsis gehabt, dass das der Fabio Celestini reinbringt. Ich habe auch eine Skepsis gehabt, ob der Cerdan Shaqiri überhaupt ein Spieler ist, der in sein System reinpasst. Und die Art, wie er Fußball spielen will. Weil ich gerade so aus der Zeit vom FC Luzern so im Kopf hatte, wie er Fußball spielen will. Und eigentlich ist das immer noch nicht der FC Basel, spielt immer noch nicht seinen Fußball. Aber ich finde es extrem beeindruckend. Und das, wo ich eigentlich positiv überrascht bin beim Fabio Celestini, dass er eben pragmatischer geworden ist. Oder ich meine, wenn du zum Beispiel einen Trainer anschaust, wie Gerard es ja auch nicht, der ist einfach extrem pragmatisch. Er spielt einfach den Fußball, der gerade passt mit dem Team, das er gerade hat. Und das ist ihm eigentlich, also das Gefühl, er hat nicht so klare Prinzipien. Und Celestini ist gerade das Gegenteil gewesen, er hat extrem klare Prinzipien. Und der wird einfach seinen schönen spanischen Ballbesitz-Fußball spielen. Und jetzt aber spielt er auch ein bisschen anders als das, was er immer wollte. Aber es funktioniert, weil mit dem Team ist das der richtige Fußball. Und ich glaube, das ist extrem beeindruckend. Und ich glaube, das finde ich vor allem stark, dass er dort irgendwann durch, wahrscheinlich auch von seiner Sturheit ein bisschen weggekommen ist. Und jetzt hat er einfach gesagt, hey, schau, ich kann Cheren Shaqiri, das ist ein genialer Fußballer, wahrscheinlich der genialste Fußballer in dieser Liga. Vielleicht auch der genialste Fußballer mit Schweizer Pass. Hey, ich muss dem seine Stärken zum Tragen bringen und ich muss nicht mehr einen Schönheitspreis gewinnen, in dem, was ich den schönsten spanischen Fußball spiele, den es gibt, sondern ich muss schauen, dass ich den kann einbinden und dass der seine genialen Momente haben kann. Und die hat er. Und dort musst du dann eigentlich aufnehmen, dass er vielleicht den einen oder anderen Schritt weniger macht in der Defensive und so weiter und so fort. Und was natürlich aber auch klar ist, wenn Cheren Shaqiri, man merkt, er hat an sich geschafft, der hat jetzt wieder fit werden wieder. Und um wieder auf das Level hinzukommen, dass er eben dann in der 90. Minute noch den Unterschied kann machen kann, oder? Also ich glaube, Anfang der Saison wäre das irgendwie auch unrealistisch gewesen, dass in der 90. noch der Konter dort zum 3-1, dass er dann noch das 1-1 noch gewinnt und so geil das Goal macht. Wahrscheinlich hat er die Energie gar nicht mehr gehabt. Und ich glaube, das spricht auch extrem für ihn. Ich glaube, er nimmt es auch ernst, zu Basel, hat man das Gefühl.
Ja, also meine 12 Spiele hat er jetzt absolviert und ja, der Verein gefühlt schon auf seinen Rücken gepackt, oder? Also schon mit seinen Anfangsworten, und gesagt hat,
ja, Titel gewinnen, ich habe es nicht geglaubt.
Genau, der FC Basel wieder dort herbringen, wo er hergehört. So. Das sind ja grosse Worte, aber nach 12 Spielen muss man sagen, ja gut, er geht voran. Also,
und Basel ist wieder erst.
Also. Ja, also das sind einfach Faktos, oder? Und denke, du hast es gesagt, eben mit dem Celestini zusammen, das scheint wirklich zu verheben. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Saison hergeht. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, dass einfach, bei Servet sieht man momentan, das kann eine super Mannschaft sein, aber ich glaube einfach nicht, dass die Konstanz herbringen, um am Ende können ganz oben zu stehen. Vielleicht fehlt ihnen auch noch ein bisschen Breite im Kader. Bei Lugano ist momentan noch Doppelbelastung, wo ich so ein Fragezeichen dahinter stecke, wie fest ist oder wird die am Schluss noch seine Energie kosten, oder? Das Team hätte dazu, um wahrscheinlich auch besser zu sein als der FC Basel, da bin ich auch überzeugt. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auf einen Zweikampf Lugano-Basel rausläuft. Ich würde auch IB noch nicht gänzlich abschreiben. Es kann noch viel, ja, in der Rückrunde vielleicht mit dem richtigen Händli für einen guten Trainer und so. So viele Punkte sind zu denen auch nicht in Rückstand, also
auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, und ich glaube, wir können uns wirklich darauf freuen, auf einen geilen Meisterschaftskampf. Und ich meine, letztes Jahr war der Meisterschaftskampf auch eng gewesen, aber irgendwie gefühlt es ein bisschen Not gegen Elend. Und jetzt in diesem Fall habe ich das Gefühl, ist es ein bisschen anders. Natürlich haben wir nicht den Überflüger, aber die Überflügermannschaft gibt es momentan nicht in dieser Liga. Das wäre ja wenn dann IB, aber ist es jetzt halt in diesem Fall nicht. Und darum kann man sich definitiv freuen auf einen engen Kampf. Und also, irgendwie ist es so cool, dass Basel noch vorne
bist. 11 Punkte Rückstand auf die Spitze. Das ist, zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch aufholbar.
Das ist absolut noch aufholbar. Wenn du jetzt das richtige Handeln hast, wenn du es schaffst, das Team zu bringen. Und eben, wenn man allein nur nehmen von dieser Kader durchliest, hat IB immer noch das beste Kader.
Ja.
Und darum ist es grundsätzlich schon möglich, aber dass es tatsächlich nochmal zu einem Dreikampf oder Vierkampf, vielleicht noch mit Servet, FCZ glaube ich weniger, die haben immer in den entscheidenden Momenten das Spitzenspiel verloren, jetzt, wenn sie es hatten. Aber ich glaube, da kann es tatsächlich noch einen engen Kampf geben. Ich glaube, es ist cool in dieser Liga. Spricht natürlich dann aber auch dafür, dass keine Mannschaft dann tatsächlich irgendwie kannst sagen, okay, die haben wirklich etwas in der Champions League verloren, jetzt, wenn man nochmal den Bogen zu IB macht. Logisch nicht, aber für die Liga selber ist es eigentlich cool, dass du eben 3, 4, 5, 6 Mannschaften hast, die auf Augenhöhe sind und irgendwie gefühlt jeder gegen jeden kann verlieren in dieser Liga. Und das macht es ja irgendwie auch geil, um die Liga zu verfolgen. Das kennst du aus der Challenge League auch.
Gut, Sie haben gesagt, wir machen heute eher ein bisschen kürzere Folgen. Das ist arbeitstechnisch so bedingt, aber ich bin überzeugt, wir werden dann in den nächsten paar Wochen auch wieder länger zusammen quatschen.
Definitiv, wir machen extra wieder ein bisschen ausufernde Folgen machen. Ja. Vielleicht nächste Woche, dann schaffen wir das.
Das ist gut, denn ich bin am Wochenende jetzt auch noch am sogenannten Spitzenkampf, also inoffiziellen Spitzenkampf zwischen dem FC Thun und dem FC Aarau in der Challenge League. Vielleicht gibt es da daraus noch ein paar spannende Geschichten. Ich nehme an, du bist auch wieder irgendwo in einem Stadion. Ah, du bist bei den Frauen?
Ich bin bei den Frauen, genau. Ich bin am Länderspiel am Freitag in Zürich.
Kann man eigentlich noch ein bisschen Werbung machen, oder? Schweiz-Deutschland, gibt aber noch Tickets.
Gibt glaube ich noch, aber nicht mehr so viel. Es wird wahrscheinlich, also ziemlich sicher wird es ein Rekordspiel werden für das Frauenländerspiel in der Schweiz. Vielleicht sogar für das Frauenspiel grundsätzlich. Ich glaube, der Rekord hat damals Servet in der Champions League aufgestellt. Vielleicht kann man auch noch brechen, ich glaube es. Von dort her, ja, also gehen das schauen. Wird sicher ein geiles Spiel. Ich glaube, man kann darauf gespannt sein, vor allem nach der letzten Leistung, die die Schweizerinnen gezeigt haben, gegen Australien unentschieden und gegen Frankreich gewonnen. Jetzt gegen Deutschland und dann am Dienstag gegen England. Zu England, dort bin ich leider nicht vor Ort, muss ich dann am Fernsehen mitverfolgen. Ja, aber ich denke, das ist vielleicht auch das Thema, das wir dann zum Beispiel nächste Woche noch auch vielleicht ein bisschen diskutieren können, wenn wir noch ein bisschen richtig Heim-EM schauen, so ein bisschen zum Abschluss von dem Länderspieljahr, wo ja dann durch ist nach dem Spiel.
Ja. Ganz zum Schluss noch ein kleiner Werbehinweis. Und zwar haben wir ja, wie bereits einige bekannt, einen Partner. Das ist retroshirts.ch. Retroshirts.ch macht am Freitag einen sogenannten Black Friday Special. Und zwar gibt es 100 Vintage- oder Retro-Trikots im Laden für nur 44 Franken. Alle Infos dazu packen wir euch in Show Notes und in Social Media. Schaut doch bei ihm im Store in Zürich vorbei. Der befindet sich an der Niederdorfstrasse 35. Ja, 100 Liebling Gutzi für nur 44 Franken. Das ist eigentlich noch geil. Er verrät natürlich nicht, was das für Liebling sind, aber ich nehme an, es hat ein paar Schätze darunter.
Ich gehe davon aus, ja. Also was natürlich passend wäre, wenn man so ein altes Schweizer Nazi-Libli finden, dann könnte man mit dem nachher direkt in die Letzte gehen. Aber man kann natürlich irgendetwas anderes finden. Also ich nehme an, es wird viel Club-Libli haben. Und muss man eigentlich vorbeischauen.
Ich glaube, wir wären durch an dieser Stelle, oder?
Ich würde sagen, ja.
Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss zusammen.